Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute Machtverhärtung. Die WOZ berichtet über den Krieg gegen den Iran.
Seit dem 28. Februar herrscht erneut Krieg im Nahen Osten. Der völkerrechtswidrige Angriff der USA und Israels auf den Iran forderte seitdem zahlreiche Todesopfer. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Hirana wurden in den ersten drei Kriegswochen mehr als 1400 ZivilistInnen getötet. Der oberste Führer, Ayatollah Ali Khamenei, wurde bereits an Tag 1 des Kriegs getötet. Er war zu diesem Zeitpunkt 86 Jahre alt und gesundheitlich angeschlagen. Nun ist er nicht als alter, krebskranker Mann gestorben, sondern als Märtyrer. In mehreren Ländern, in Pakistan, Indien, dem Irak, Jemen und Libanon, gingen Schiiten auf die Straße. Khamenei war eben nicht nur politischer Führer, sondern auch eine religiöse Autorität. Sein Nachfolger Mojtaba Khamenei, der Sohn des Verstorbenen. Der Nahost-Experte Daniel Gerlach kommentiert diese Wahl auf dem YouTube-Kanal Jung und Naiv. Das ist nicht nur der maximale Mittelfinger an die Amerikaner, sondern auch ein Zeichen, wir geben nicht nach, wir behalten die Kontrolle. Mojtaba Khamenei ist nicht nur jünger, er gilt auch als noch radikaler als sein Vater. Obwohl weder eine kohärente Strategie noch nachvollziehbare Ziele noch eine überzeugende rechtliche oder politische Legitimation oder Unterstützung ersichtlich waren, reagierten viele Staaten äußerst verhalten. In Europa fand nur Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez klare Worte. Er verurteilte die Angriffe auf den Iran deutlich und verweigerte die Nutzung spanischer Stützpunkte für US-Operationen. In der Schweiz war man von Anfang an zwar zutiefst besorgt, brauchte dann aber doch 2 Wochen, um den Konflikt als Krieg zu deklarieren und Kriegsmaterialexporte in die USA zu stoppen. Massenproteste gegen den Krieg blieben bislang aus. Im Gegenteil, viele fantasierten einen lang ersehnten Regime-Change herbei. Das Mullah-Regime war verhasst. Ende 2025 und Anfang 2026 gab es landesweite Demonstrationen gegen die iranische Regierung. Sie entbrannten zunächst aus wirtschaftlicher Verzweiflung, doch bald wurden auch Forderungen nach Regime-Change und nach Freiheit laut. Das Regime reagierte darauf mit beispielloser Brutalität. Und dann begann der Krieg. Gibt es heute überhaupt noch ein realistisches Szenario für einen Regime-Change im Land? Wie wirkt sich der Angriff auf die politische Stimmung im Iran aus und wie auf das dortige Machtgefüge? Was wollen die verschiedenen politischen Kräfte? Wie könnte es weitergehen? Unser Gast ist WOZ-Autorin Amina Aziz. Dominik hat mit ihr gesprochen.
Amina Aziz, du hast viel über den Iran geschrieben in der WOZ, aber auch bei Analyse und Kritik. Schon vor dem Krieg und auch jetzt natürlich seit diesem Angriff auf den Iran. Mit diesem Krieg verhält es sich ja irgendwie so, dass jetzt innerhalb von 2 Jahren, also letztes Jahr 2025 im Sommer und Anfang dieses Jahres jetzt wieder, die USA und Israel den Iran angegriffen haben, während eigentlich Verhandlungen über das Atomprogramm gelaufen sind. Die meisten ExpertInnen sind sich einig, dass das ein völkerrechtswidriger Angriff war. Jetzt erste Frage vielleicht, wie reagieren denn im Iran die IranerInnen auf diesen Angriff oder auf diesen zweiten Angriff?
Genau, ich habe Islamwissenschaften studiert mit Schwerpunkt Iran. Ich habe auch in Iran studiert, an der theologischen Fakultät und saß da mit einigen, auch die bei den Basij-Milizen beispielsweise aktiv waren, in einem Klassenzimmer. Und die Reaktionen, die waren innerhalb Irans sehr unterschiedlich. Als erstes wurden ja Freudenfeiern vernommen, weil eben Ayatollah Khamenei oder der religiöse Führer getötet worden ist. Manche haben aber auch nicht gefeiert, sondern haben getrauert. Das war ganz unterschiedlich. Allerdings müssen wir fair sein, dass sich das auch diese Freude, diese initiale Freude auch inzwischen gewandelt hat. Das wissen wir von Berichten aus diesem Land, dass sich inzwischen mit dem andauernden Krieg auch diese anfängliche Freude gewandelt hat, weil jetzt natürlich sehr viel Unsicherheit herrscht. Natürlich zum einen können die Businesse ihrem Business nicht mehr nachgehen in der gewohnten Form. Das heißt, es ist mit noch mehr Verlust, wirtschaftlichem und finanziellem Verlust zu rechnen. Und natürlich sind die Menschen auch in Sorge, weil eben auch zivile Nachbarschaften bombardiert werden. Aber man muss auch sagen, es gibt nicht die IranerInnen. Das ist sehr heterogen. Derzeit sieht es leider nicht danach aus. Also was heißt leider? Es passiert ja eh auf dem Rücken der Menschen. Aber es sieht einfach nicht danach aus, als dass es zu diesem Regime-Change, der ja angedeutet war von den USA, dass es dazu kommen würde.
Das heißt, da hat sich, wenn es solche Hoffnungen am Anfang gegeben hat, haben sich die jetzt schon ziemlich zerschlagen.
Ich würde sagen, in Teilen auf jeden Fall. Also ich denke, dass es Gruppen gibt, die irgendwie immer noch gehofft haben, dass jemand aus dem Ausland kommt. Aber beispielsweise mussten die Monarchistinnen ja erfahren, dass Trump mit einem möglichen Monarchisten überhaupt nicht einverstanden ist. Also Reza Pahlavi wurde ja von Trump zweimal als mehr oder weniger inkompetent oder eben als Nicht-Wunschkandidat bezeichnet. Das war schon mal ein Rückschlag für diese Fraktion. Aber natürlich gibt es nach wie vor die Menschen, die die Hoffnung haben. Aber ich denke, so langsam kommt auch die Ernüchterung, dass das eben derzeit einfach gar nicht danach aussieht und dass das, dieser Krieg nicht dazu führen würde, zu diesem Regime-Change.
Ja, wir werden sicher noch sprechen über die Menschen, die im Iran sind, auch über die verschiedenen Fraktionen, die du jetzt schon ein bisschen angedeutet hast, die es da gibt, die in Opposition zum Regime stehen. Aber vielleicht noch eine Frage zu diesem Anfang des Krieges. Donald Trump hat ja verschiedene Sachen schon gemacht. Schon in seiner ersten Amtszeit hat er damals dieses Atomabkommen, das jetzt angeblich zumindest neu verhandelt hätte werden sollen, einseitig aufgekündigt, 2018. Er hat dann ja auch die Abraham-Akkorde initiiert, wo verschiedene arabische Staaten und Israel sich angenähert haben, wo man vielleicht denken hat können, ja, das ist möglicherweise ein sinnvoller Schritt in Richtung mehr Frieden in dieser Region. Jetzt stellt sich ja eher so dar, als ob das auch gegen den Iran gerichtet gewesen wäre. Jetzt zweimal Angriffe während laufender Verhandlungen. Ist eine Strategie erkennbar? Was wollen die USA mit diesem Krieg und was will Israel auch mit diesem Krieg?
Also wir haben ja gesehen im Laufe des Krieges, dass eine so richtige Strategie nicht zu erkennen ist. Zunächst schien das Ziel ein Regime-Change zu sein. Einige BeobachterInnen sprechen davon, dass so ähnlich wie in Venezuela hätte man sich das vorgestellt, dass das abliefe. Man tötet quasi die Person, die was zu sagen hat und der Rest kommt dann von alleine. Das ist nun nicht passiert und dann wurde diese Reaktion Irans eben auch massiv unterschätzt, was mich schon sehr, also in diesem Ausmaß des Unterschätzens auch sehr gewundert hat, denn mindestens mit der Sperrung der Straße von Hormuz hätte man rechnen müssen. Wir sehen bei Israel, Netanyahu framed Iran seit Mitte der 90er Jahre als atomare Bedrohung. Wir wissen aber von der Internationalen Atomenergiebehörde und auch von Geheimdiensten und anderen BeobachterInnen und ExpertInnen, dass Iran keine akute atomare Bedrohung ist. Selbstverständlich ist nach Auffassung Israels die Islamische Republik immer eine Bedrohung, auch ohne atomare Kraft. Und das stimmt ja auch. Die Hisbollah stellt natürlich eine Gefahr für Israel dar. Da konnte man eben erkennen, dass Israel oder beziehungsweise Netanyahu das Ziel hatte, Iran zu bombardieren um jeden Preis. Und zwar nicht nur die Atomanlagen, so wie es sich im vergangenen Sommer darauf fokussiert worden ist, sondern diesmal eben auch wirklich andere Gebiete in Iran. Bei den USA ist das nicht so ganz deutlich. Und aber auch, man darf den anderen Akteur Saudi-Arabien nicht vergessen. Saudi-Arabien soll nach Medienberichten Druck ausgeübt haben hinter den Kulissen, dass diese Angriffe stattfinden. Und wenn man sich da dann nochmal anguckt, wie man eigentlich verzahnt ist, Jared Kushner, der Ehemann von Donald Trumps Tochter, macht Milliarden-Businesses mit Saudi-Arabien und den Emiraten. Da hängen natürlich Interessen dahinter, die Saudi-Arabien verfolgt, nicht nur als Konkurrenz auf dem Ölmarkt, sondern insbesondere auch auf dem Gasmarkt, den Saudi-Arabien ausbauen will. Das sind so Sachen, die man eben schwächen wollte. Das ist auch, würde ich sagen, in Teilen auf jeden Fall gelungen. Aber was eben gleichzeitig passiert ist, ist, dass die Hardliner dieses Regimes gestärkt worden sind.
Wenn du sagst, sie sind jetzt gestärkt worden durch diese Angriffe, es gibt ja da ein bisschen widersprüchliche Aussagen. Also auf jeden Fall gab es Stimmen im Zusammenhang mit den massiven Protesten und den Brutalitäten vom Januar dieses Jahres, die gesagt haben, das Regime ist eigentlich am Ende und auch du äußerst dich ja ein bisschen in diese Richtung. Andererseits, wie du es auch schon gesagt hast, wurde die Reaktion des Iran und die Möglichkeiten des Iran in diesem Krieg völlig unterschätzt. Stand jetzt nach diesen Tagen und Wochen des Krieges, wie stark ist das Regime heute noch?
Also, ich habe immer gesagt, das Regime ist stark und es lässt sich nicht anhand der Proteste, wie sie bislang waren, ablesen, ob das Regime geschwächt ist oder nicht. Was sich an den Protesten ablesen lässt, ist, dass das Regime keine Legitimität mehr hat in der Bevölkerung. Aber das Regime ist natürlich noch, und das habe ich auch in der Vergangenheit gesagt, in dem Sinne stark, als dass es einfach finanziell noch gut ausgestattet ist. Wir sprechen hier von einem Regime, das unter anderem hat Geld drucken lassen, um eben die eigenen Schergen bezahlen zu können, was natürlich auch seinen Anteil an der Inflation hatte, neben den Sanktionen, Korruption und Misswirtschaft. Das bedeutet, das Regime kontrolliert wichtige Geldflüsse, nicht nur die Öl- und Gaseinnahmen, sondern auch sogenannte religiöse Stiftungen, die Bunyads, die unterliegen dem obersten Führer, also Khamenei und jetzt Khamenei Junior. Das ist einfach eine Quelle, wie sich dieses Regime finanziert. Und solange diese Geldflüsse noch da sind, solange wird das Regime auch bestehen bleiben. Denn wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass es so gut wie gar keine Überläufer gab. Also Reza Pahlavi hatte sogar eine Plattform errichtet im vergangenen Jahr, wo er eben den Revolutionsgarden die Möglichkeit geben wollte, dass sie eben überlaufen. Das ist einfach nicht passiert. Und es ist einfach davon auszugehen, dass solange diese Finanzströme da sind und solange das Regime, die Menschen, die da arbeiten, also wir müssen uns einen riesigen Apparat vorstellen. Das ist nicht wie in unseren Ländern, dass da jetzt irgendwie vielleicht eine Handvoll Regierungsmitglieder oder sowas sind. Nein, das ist ein riesiger Apparat. Und solange die Menschen von diesem Apparat profitieren, haben sie auch ein Interesse daran, den aufrechtzuerhalten, welcher Fraktion sie innerhalb dieses Apparates auch angehören. Mögen das sogenannte Reformistinnen sein oder sogenannte Hardliner, im Grunde genommen stehen sie alle dafür, dass die Islamische Republik erhalten bleibt. Stand jetzt ist eben nicht, dass das Regime geschwächt worden ist, sondern dass es gestärkt worden ist. Denn es ist in jedem Fall mit Ali Larijani ein Pragmatiker, ein sogenannter, getötet worden. Der hatte sich immer wieder für Verhandlungen mit den USA eingesetzt und auch den sogenannten Atomdeal vor den Hardlinern verteidigt. Und das bedeutet eben auch, dass andere, eben wie Rolibov, der als Hardliner gilt, jetzt nochmal mehr Bühne bekommen haben und mehr Einfluss und sowieso die Revolutionsgarden ja auch, weil sie natürlich den Iran militärisch verteidigen und da jetzt nochmal eine sehr besondere außenpolitische Rolle zugesprochen bekommen haben. Und das ist natürlich auch ein herber Rückschlag für die Protestbewegung, die ja dann auch betrogen worden ist von den USA.
Und wenn du von der Finanzmacht dieses Apparats sprichst, was sind denn das für Investitionen oder für Verbindungen, die Irans Machthaber da unterhalten? Das muss ja auch ins Ausland gehen. Geht es da nur um Öl und Gas oder sind da noch ganz andere Investitionen dabei?
Da sind ganz andere Investitionen noch dabei. Das geht über die Baubranche, die Telekommunikationsbranche, wo Aufträge einfach unter der Hand vergeben werden. Also man muss sich auch einen korrupten Apparatus vorstellen. Es geht um Immobilien und so weiter. Wir sprechen da wirklich teilweise von Milliarden. Wie kann man das zerstören? Also die Sanktionen, die jetzt Anfang des Jahres nochmal erlassen worden sind, die zielen so ein bisschen darauf ab. Aber ich bezweifle ehrlich gesagt, dass man wirklich ganz konkret die Geldströme so zerstören kann, dass das Regime massiv schwächt und es bräuchte eine massive Schwächung. Gleichzeitig gibt es ja aber immer wieder auch innerhalb dieses Krieges Ereignisse, von denen das Regime zumindest kurzfristig profitieren kann, wenn jetzt zum Beispiel Trump sagt, ja, hier liegt eben noch Öl, das Iran verkaufen darf, im Wert von 14 Milliarden Dollar. Langfristig hätte man sagen können, gut, wenn dieser Krieg jetzt irgendwie weitergeht und es kostet Iran sehr viel Geld und sehr viel militärische Ressourcen, kann das Regime auch geschwächt sein. Aber wenn der Krieg jetzt kurz bleibt und derzeit sieht es danach aus, Trump kann sich eigentlich einen langen Krieg nicht leisten. Er hat die Midterms vor sich und auch nicht so viel Zuspruch wie beispielsweise George Bush es 2003 im Kontext des Irakkrieges hatte. Deswegen ist es schon nicht unerheblich, welche Finanzströme es da gibt. Und Trump hat heute gesagt, und das war auch wieder eine interessante Aussage, dass ja schon jetzt einige innerhalb des Regimes getötet worden seien und das sei ja automatisch ein Regime-Change, was ja natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Und deswegen, das Regime gibt es noch, ob es sich von diesem Krieg erholen kann. Man wird jetzt das einfach nochmal weiter beobachten müssen, inwiefern da die Geldflüsse auf jeden Fall halten. Und deswegen sieht es ehrlich gesagt noch nicht so danach aus, als wenn das Regime so krass geschwächt wäre, dass wir demnächst von einem Regime-Change sprechen könnten.
Gefällt dir dieser Podcast? Dann möchten wir wieder einmal daran erinnern, es hilft uns sehr, wenn du den Podcast positiv bewertest oder ihn an Freundinnen, Bekannte und Verwandte weiterempfiehlst. Willst du den Podcast sogar finanziell unterstützen?
Dann geh auf unsere Steady-Seite. Dort kannst du ein Bezahlabo abschließen. Es gibt zwei Varianten namens Hütte und Palast, je nach Geldbörse. Den RSS-Feed von Steady kannst du mit der von dir bevorzugten App verknüpfen. Gratis und Franco ist unser Newsletter, für den du dich ebenfalls bei Steady einschreiben kannst, um keine Folge zu verpassen.
Falls du lieber einen beliebigen Beitrag überweisen willst, dann geht das über PayPal oder per Banküberweisung. Geh auf unsere Homepage hörkombinat.ch, alles andere erklärt sich von selbst.
Außerdem findet man das Hörkombinat auf Instagram, LinkedIn und Blue Sky. Ja, wir haben einige uns als untauglich erscheinende Social Media Kanäle über Bord geworfen.
Vielen Dank fürs Teilen und Unterstützen.
Wenn du sagst, das Regime kann auf große finanzielle Mittel zurückgreifen, wie ist denn das bei der breiteren Bevölkerung im Iran? Wie hat sich das entwickelt in den letzten Jahren und wie ist die wirtschaftliche Lage dort heute?
Die wirtschaftliche Lage ist desolat. Also das hat spätestens mit den Sanktionen angefangen. Also wir müssen uns Iran, quasi die Islamische Republik, vorstellen. Iran hat lange von dem Golfkrieg, musste es sich erholen. Das war sehr schwierig für Iran. Und in den 90er Jahren gab es sozusagen diesen wirtschaftlichen Aufschwung. Das hat sich dann aber spätestens unter dem Präsidenten Ahmadinejad, der massiv dazu beigetragen hat, dass es dann eben auch zu diesen Sanktionen kam, auch durch seine antisemitische Politik, eben auch mit diesem Wunsch, Israel auslöschen zu wollen und eben auch Iran Atomwaffen entwickeln zu wollen, sich da jetzt nicht zurückzuhalten, zumindest rhetorisch nicht. Der hat ja massiv dazu beigetragen und damals haben schon Wirtschaftsexpertinnen gesagt, als Ahmadinejad dann abgelöst worden ist von der Regierung Rouhani, dass das Jahre dauern würde, dass das Land sich wirtschaftlich erholt. Das hat sich bis heute einfach nicht geändert und es ist so stark geworden, dass wirklich auch in den Branchen so massiv gestreikt worden ist, dass im vergangenen Jahr vor den Angriffen Israels und den USA das Regime bereit war, beispielsweise mit VertreterInnen aus dem Transportwesen, den Lkw-Fahrern, zu verhandeln. Zu den Verhandlungen ist es dann nicht mehr gekommen aufgrund der Angriffe. Aber das hat eben schon gezeigt, dass das Regime sich ja auch bewegt. Also das ist auch nochmal ein Faktor, dass das Regime jetzt nicht so getan hat, als würde es diese Probleme nicht geben. Das Regime hat die Probleme nicht abgestritten. Es hat auch Anfang des Jahres nach den Protesten der Menschen vom Bazar den Notenbankchef ausgetauscht. Also das Regime bewegt sich durchaus und versucht, kräfteringend dem entgegenzukommen, aber es wird dem nicht aufgrund eben der Korruption, auf die es angewiesen ist, um sich selber aufrecht zu erhalten, nicht entgegenkommen können. Und natürlich spielen die Sanktionen auch eine Rolle, die maßgeblich die Bevölkerung betreffen.
Ja, dann kommen wir jetzt vielleicht zu den Möglichkeiten, die es gäbe, jetzt innerhalb des Irans, sich gegen das Regime vielleicht zu erheben. Kannst du vielleicht einen Überblick geben, was gibt es denn da für Gruppierungen? Also von den Monarchisten hast du schon gesprochen. Was sind die wesentlichen Oppositionsgruppen im Iran und gibt es da eine oder mehrere, die realistisch die Macht übernehmen könnten?
Also ich glaube, es ist einmal wichtig, einen Oppositionsbegriff zu beschreiben. Opposition im Sinne von, wer strebt Macht an? Oder Opposition im Sinne von, ja, wer setzt sich eigentlich für ein demokratisches Iran ein? Da gibt es ganz unterschiedliche Strömungen. Also wir haben inoffizielle Gewerkschaften, die durchaus sehr stark sind.
Entschuldigung, was heißt inoffiziell?
Ah ja, in Iran sind offiziell Gewerkschaften verboten. Also es gibt so regimenahe Gewerkschaften, die kann man aber nicht als solche bezeichnen, weil sie eben nicht im Sinne der Belegschaft agieren, sondern im Sinne des Regimes. Und deswegen agieren sie oft im Untergrund. Und teilweise agieren sie aber so stark, dass sie eben auf die eine oder andere Art geduldet werden. So haben wir beispielsweise eine sehr einflussreiche Lehrerinnengewerkschaft, die wirklich auch Akzente setzen kann mit ihren Protesten. Nun ist es aber nicht so, dass diese Gewerkschaften, diese inoffiziellen, unbedingt Macht anstreben, sondern wirklich zunächst einmal eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation wollen und sich teilweise für demokratische Strukturen ausgesprochen haben oder für eine Demokratisierung bestimmter Strukturen. Dann gibt es ja verschiedene politische Gruppen, es gibt Linke, es gibt republikanische Gruppen, es gibt nationalistische Gruppen, die sich jetzt auch nochmal im Kontext des Krieges nochmal aufgestellt haben und auch im Ausland jetzt nochmal sichtbarer werden. Und dann gibt es natürlich eine wesentliche Gruppe, das sind die KurdInnen. Es gibt natürlich im Süden auch die BelutschInnen, die eine Opposition haben, aber eben die KurdInnen werden teilweise als Gamechanger betrachtet, jetzt auch vom Ausland, hatte Trump sich zunächst offenbar erhofft, dass sie als Bodentruppen dienen würden. Das haben die KurdInnen bislang vehement abgelehnt. Also da haben sich sogar verschiedene Gruppen, von denen man wahrscheinlich erstmal nicht gedacht hätte, dass sie sich zusammentun, haben sich dann zusammengetan und haben gesagt, nein, wir machen das nicht. Die KurdInnen, die ja aber auch keine Macht anstreben, sondern wenn überhaupt eine autonome Region. Ähnlich verhält es sich auch bei anderen Gruppen. Also man ist da noch so ein bisschen bedeckt, inwiefern man da selber einen Machtanspruch hat. Und das ist auch eine Schwäche der Opposition gewesen, wenn man so will. Natürlich kann sie sich bei dieser massiven Repression nicht formen, wie es in einer freien Gesellschaft möglich wäre. Gleichzeitig hätte man sich wahrscheinlich überlegen müssen, wie man schon auch selber mit anderen Mitteln jemanden ja profilieren kann, eine Menschenrechtsaktivistin wie Narges Mohammadi beispielsweise. Aber es sieht einfach derzeit überhaupt nicht danach aus, als hätten die irgendeine Chance, da irgendwas zu übernehmen. Langfristig sieht das anders aus und da haben dann eben die Oppositionsgruppen auch nochmal Gelegenheit, sich zu formen und sich Gedanken zu machen, wie konkret denn dieser Regime-Change aussehen soll. Denn es ist auch nochmal relevant, sich zu fragen, wenn dieser Krieg nicht funktioniert für einen Regime-Change, wie können wir den Regime-Change eigentlich herbeiführen?
Bei dir kommt auch ein Satz vor, den ich so noch nie gelesen habe, nämlich den Satz, dass bei vielen im Iran das Vertrauen in linke oppositionelle Kräfte geschwächt sei aufgrund der Geschichte bei der Islamischen Revolution, also als der Schah vertrieben wurde 1979 und Khomeini zurückkam und die schiitische Republik gegründet hat. Damals haben viele Linke zunächst mal Khomeini unterstützt und das wird denen bis heute anscheinend übel genommen. Wie stehen die linken Kräfte, diese oppositionellen Kräfte im Iran heute da? Und wie steht die USA und die Kräfte des Westens im Iran heute da, die ja wiederum davor einen demokratisch gewählten Präsidenten gestürzt und den Schah installiert hatten?
Ja, also in Iran ist es so, dass sehr viele die Bildlichkeit von Verbranntsein benutzen. Und Linke gelten da teilweise eben als verbrannt, unter anderem, weil sie die Islamische Republik zunächst damals unter Khomeini unterstützt hatten. Auch wenn diese Unterstützung nicht über viele Jahre hinweg angehalten hat und das Regime dann auch zurückgeschlagen hat, so ist es schon so, dass man denen das nach wie vor übel nimmt und da eben kein Vertrauen hat, weil sie eben dazu beigetragen haben, dass es zu dieser Islamischen Republik kommt. Und das gilt übrigens auch für sogenannte reformistische Kräfte. Also das erschwert natürlich auch nochmal für die Opposition, sich da so zu formen und das Vertrauen in der Bevölkerung auch zurückzugewinnen, weil es dieses Misstrauen gibt gegenüber vielen Menschen, die mit der Islamischen Republik schon mal kooperiert haben. Und das gilt übrigens auch in Teilen für diejenigen, die den MonarchistInnen misstrauen, weil eben Pahlavi auch nachgesagt wird, zumindest äußert er sich auch so in seinem Programm, dass er ja nichts dagegen hätte, dass die Revolutionsgarden dann unter ihm aktiv würden. Und das sorgt natürlich auch für Misstrauen. Was das Bild der USA in Iran oder des Westens in Iran angeht, so ist es so, dass sich das seit den 90er Jahren natürlich auch gewandelt hat. Damals hat man sehr sehnsüchtig auch in den Westen geschaut und hatte vielleicht auch so eine Art romantisierte Vorstellung des Westens. Die gibt es inzwischen nicht mehr. Das hat verschiedene Ursachen. Das liegt zum einen daran, dass natürlich diejenigen, die in der Diaspora leben, dass da eben auch bekannt wurde, dass es auch nicht immer ein leichtes Leben ist in der Diaspora. Und dann ist es natürlich so, dass eben in den vergangenen Jahren die USA die Bevölkerung auch betrogen hat. Also diesen Krieg, der jetzt angefangen wurde, den hat Trump begonnen damit, dass er gesagt hat, die Bevölkerung soll dann bestimmen, wie es mit der Zukunft Irans weitergeht. Das ist jetzt aber nicht mal ansatzweise der Fall. Im Gegenteil, die Protestbewegung ist geschwächt. Das Regime hat im Januar bereits Zehntausende Menschen massakriert. Und wir wissen das eben auch von Menschen vor Ort, die dann sagen, ja, also wenn jetzt das nicht mehr geholfen hat und man wirklich nicht sieht, dass sie eigentlich an unserer Seite stehen, sondern Eigeninteressen verfolgen, wem sollen wir dann eigentlich noch vertrauen? Also ich glaube, die Bevölkerung merkt langsam auch, diese Ernüchterung, die sich einstellt, dass sie eigentlich auf sich alleine gestellt ist.
Könnten sich Institutionen wie die EU oder die UNO wirkungsvoll einsetzen für eine Beendigung des Krieges? Und welche Bedingungen bräuchte es dafür aus der Sicht der iranischen Bevölkerung?
Ganz gewiss könnte das ein Weg sein, um für Frieden zu sorgen. Allerdings muss ich sagen, dass die Schritte, die die EU als auch die UN bislang unternommen haben, relativ ja unzureichend waren. Also es wurde zwar geäußert, dass man auf diplomatische Wege setze, aber beispielsweise Deutschland hat eben auch verkündet, dass es sich nicht nur an diesem Krieg jetzt inzwischen nicht mehr beteiligen möchte. Das war am Anfang auch von März kurzfristig anders geäußert worden. Aber man hat eben auch gesagt, dass man darauf wartet, bis die USA und Israel quasi Bescheid geben, wenn dieser Krieg vorbei ist. Und dann könne man sehen, was man da tun kann. Im Hintergrund laufen Gespräche. Allerdings ist es eben nicht so, dass die Forderungen der Bevölkerung da im Vordergrund stehen, aber eben auch nicht die Forderungen des Regimes, die ja ganz klare Forderungen haben. Also vor einigen Tagen wurde ganz konkret gefordert, dass abgesichert sein muss, dass es nie wieder zu solchen Angriffen kommt von Israel und den USA, dass es sein Atom anreichern darf für das, was es für eine friedliche Nutzung von Atomkraft braucht. Also es hat einige Bedingungen aufgestellt und derzeit sieht es einfach nicht danach aus, als würde es zu diesen Verhandlungen kommen. Und die EU hätte ja auch sagen können, wir wollen wieder zurück zu diesem Atomabkommen. Derzeit sieht es eben auch danach nicht aus. Wahrscheinlich wartet man noch mal drauf, bis Trump noch mal signalisiert, dass er jetzt Richtung Frieden geht. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass dann die Bemühungen vielleicht auch etwas sich intensivieren von EU und UNO. Und wenn man das wirklich möchte, muss man in dieser bürgerlichen Logik leider auch sagen, dass man dem Regime eben auch entgegenkommen muss.
Und zum Schluss, ich hoffe, es hört jetzt nicht zu negativ auf, glaubst du, dass der Iran mit diesen Gegenschlägen in der Lage ist, die Weltwirtschaft so zu schädigen, dass der Druck, den Krieg halbwegs rasch zu beenden, praktisch unausweichlich wird für die USA und Israel? Oder siehst du eher die Gefahr, dass der Krieg jetzt eskalieren könnte?
Beides. Und das liegt daran, dass die USA so unberechenbar sind. Also zum einen hat die Sperrung der Straße von Hormuz durchaus Auswirkungen auf die Weltwirtschaft gehabt und hat es immer noch. Und das setzt Trump auch massiv unter Druck. Und zunächst aber ist er dann wieder, sage ich jetzt mal, ausgerastet und hat eben gesagt, dass er alle wichtigen Infrastrukturanlagen in Iran bombardieren würde. Und heute hieß es dann eben, nee, mache ich doch nicht. Und es gibt Verhandlungen. Und zumindest sollten diese angekündigten Angriffe jetzt mindestens für 5 Tage ausgesetzt sein. Ich glaube im Übrigen auch, so hat Trump angedeutet zumindest, dass es nicht so eine gute Kenntnis von der iranischen Psychologie gibt, wenn man so will, von der Psychologie des Regimes gibt. Und dass man entsprechend eben auch nicht eingestellt darauf ist, wie man künftig agieren sollte. Der Druck ist da, den Krieg rasch zu beenden. Ob das jetzt so schnell kurzfristig wirklich passieren wird, das ist eigentlich abhängig von Trumps Launen und auch eigentlich von den Kräften im Hintergrund. Israel würde, denke ich, gerne weitermachen. Zumindest hat es nicht angedeutet, aufhören zu wollen. Zumindest nicht in einer Form, wo man sagen könnte, alle Gefahren sind aus Israels Sicht beseitigt, dass es künftig auch keine Angriffe mehr gibt. Und da ist eben die Frage, wenn jetzt die Hardliner gestärkt sind, Teile der Hardliner, zumindest der Parlamentssprecher hat sich jetzt geäußert, dass es keine Verhandlungen gab und bezeichnet die USA auch als Lügner. Und deswegen haben wir eigentlich keine andere Wahl, als leider abhängig zu sein von den Launen der Männer, die diesen Krieg führen.
Die Auswirkungen dieses Krieges sind schon jetzt verheerend und global. Doch man kann beobachten, dass die Launen von Trump selbst im eigenen Lager zu Spannungen führen. Jüngst hat Joe Kent sein Amt niedergelegt. Er war Leiter des Nationalen Terrorabwehrzentrums und hatte damit eine führende Position innerhalb des US-amerikanischen Sicherheitsestablishments. Zudem steht er der MAGA-Bewegung nahe und ist ein enger Unterstützer und Verbündeter von Donald Trump. Er begründete seine Entscheidung wie folgt. Ich kann den andauernden Krieg gegen den Iran mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Der Iran stellte keine unmittelbare Bedrohung für unser Land dar. Und es ist offensichtlich, dass wir diesen Krieg aufgrund des Drucks aus Israel und seiner einflussreichen amerikanischen Lobby begonnen haben. Der Nahost-Experte Gerlach kommentiert das Rücktrittsschreiben im Gespräch in Jung und Naiv, wer aus einer solchen prominenten Position heraus aus dem Inneren des Apparats mit dieser Klarheit spreche und seinen Rücktritt damit begründe, sei eine äußerst verlässliche Quelle. Was ist also das Interesse von Israel? Israel dürfte sehr an einer langfristigen Schwächung des iranischen Staates gelegen sein, egal unter welcher Regierung, ungeachtet der Zerstörung des Landes und des Leids der Bevölkerung. Nur ohne die USA ist es schwer vorstellbar, dass Israel den Krieg weiterführt. Deshalb liegt es nun wirklich an den Launen eines einzigen Mannes, Donald Trump, diesen Krieg zu beenden. Oder anders ausgedrückt, es bleibt äußerst unberechenbar, was weiter passiert.
Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.